Ja, hallo, hier ist Organisationen entwickeln, euer Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen und für eine Welt, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Ich bin Christina Grubendorfer und heute habe ich dir ein ganz besonderes Glanzstück mitgebracht.
Und zwar zur Frage, strengt euch an, Leistung und Organisationen ein Widerspruch? Wolf Lotter sagt über sich, dass er verliebt sei ins Gelingen und ein Freund des Selberdenkens. So kennen Sie ihn und seine Beiträge sicherlich, liebe Hörerinnen und Hörer, als Autoren und Essayisten. Nun, seit über 20 Jahren ist er eine tragende Säule des Wirtschaftsmagazins Brand 1, dessen Gründungsmitglied er auch ist. Wolf Lotter hat seine professionellen Wurzeln in Wien, wo er eine Lehre zum Buchhändler absolvierte, dann kulturelles Management an der Hochschule für Musik und darstellende Kunst in Wien studierte, sowie Geschichte und Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien. Er ist heute einer unserer wichtigsten Autoren und Journalisten mit den Schwerpunkten Transformation und Innovation. Seine Arbeiten thematisieren immer wieder die Transformation der alten Industriegesellschaft hin zur neuen Wissensgesellschaft. Ja, herzlich willkommen, lieber Herr Lotter. Ich freue mich sehr, dass wir beide heute sprechen können. Sie schreiben, Zitat, der Wohlstand hat uns faul und feige gemacht. Ja, also man muss sich nicht mehr bemühen um ein besseres Leben. Es ist alles da, was man braucht. Und wird nun alles verteidigt. Der Status quo wird aufrechterhalten. Sie sagen, wir stehen still. Ja, das Neue macht Angst. Kurzfristig hat, Sie bezeichnen das ja auch mit dem Corona-Effekt, die Krise Potenziale freigegeben oder den Blick auf Notwendigkeiten gelenkt, die uns vorher nicht so präsent waren. Es sind Freiräume sichtbar geworden und so weiter. Und gleichzeitig geht es jetzt schon wieder zurück in dieses Verharren, in diesen Stillstand. Damit liefern Sie ja vielleicht auch gleich das Hauptargument, warum nicht daran zu glauben ist, dass sich vielleicht dann doch etwas ändert. Aber wie kann es denn dann eventuell dennoch gelingen?
Es gibt immer zwei Möglichkeiten, wie man sich verändert. Die eine Möglichkeit besteht schlicht und ergreifend darin, dass man durch Vernunft eine Veränderung herbeiruft. Das ist ja der Grund, warum die Aufklärung sagt, werdet vernünftig, weil sie weiß, dass die andere Alternative eine unschöne Alternative ist. Das ist nämlich die Not. Und wenn man die Welt, wie ich das tue, sehr gerne auch in historischen Läufen einordnet und sich ansieht, wie wir geworden sind, was wir sind, werden wir sehr oft feststellen, dass die Not der Auslöser, der große Krisen der Auslöser für große Veränderungen waren.
Genau.
Mit sehr massiven Folgen für Mensch und Kultur. Also die große Pest des 14. Jahrhunderts hat letztlich die Renaissance befördert. Ja, also mit all ihrer Offenheit und dann den Humanismus. Also es heißt nicht, dass das große Sterben die Voraussetzung ist dafür, dass es ein großes Leben gibt oder ein vielfältigeres Leben. Aber ich würde mir natürlich wünschen, dass wir heute in dieser Wohlständigkeit, die wir haben, nicht so träge sind im Geist, dass wir merken, dass wir selbst Dinge verändern können im Guten, auch in guten Zeiten und nicht erst warten müssen, bis wir nicht mehr anders können und um unsere Existenz ringen müssen, um zu verstehen, dass wir an dieser Welt anders teilhaben müssen, als es bisher der Fall ist.
Ja, und der Schlüssel liegt eben auch in dieser Besinnung auf die Frage, was will ich eigentlich wirklich? Sie haben es eben schon zitiert, ne? Also genau. Friedrich Bergmann, der uns das als Aufgabe mitgegeben hat, uns mit uns selbst zu beschäftigen. Und das macht es natürlich gerade noch mal zusätzlich schwierig, dieses Prinzip Selbstverantwortung zu leben in dem Kontext, in dem wir leben, in diesem Staat, in dieser Bürokratie, in der wir leben. Und Sie sagen, Gemeinschaft hilft dem Einzelnen, seine Ziele zu erreichen, ne? Auch das dürfte ja für viele bereits so eine Art Reframing sein. Denn Gemeinschaft ist bei uns ja häufig so besetzt, dass man nun gefälligst die eigenen Interessen zurückzustellen hat hinter die der Gemeinschaft. Genau, und daran gefällt mir dann auch immer so diese Hinwendung zur Kunst, zu den schönen Dingen, zum Denken, zur Kreativität. Ne, das, was uns Menschen ausmacht und was auch kein Algorithmus für uns machen kann.
Ja, genau. Also es gibt natürlich diesen menschlichen Faktor da drin. Und das ist natürlich die Fähigkeit, sich die Welt anders vorstellen zu können als andere. Ja, also in Alternativen zu denken. Das ist ja das, was Künstler letztlich tun, wenn sie Künstler sind. Künstler sind ja keine Reproduzierer einer bestehenden Sache, sondern denken neu. Sie sind innovativ. Das ist ja das, was wir mit schöpferisch-kreativer Tätigkeit eigentlich meinen. Und wenn, ich weiß nicht, ob das das ideale Modell ist, der Künstler als Vorbild für die Arbeitswelt, aber zumindest, weil wir mit dem Kopf Kunst erschaffen und Abstraktionen erschaffen können und auch mit dem Kopf erfinden und mit dem Kopf Innovationen herausfinden und entdecken, müssen wir uns natürlich auf Kopfarbeit konzentrieren zunächst einmal. Und das ist eine unbekannte Größe nach wie vor in der Organisation, behaupte ich. Weil sie in einer Welt, in der es eigentlich darum geht, dass man über die Preise oder über die Mengen oder über die Massen oder über das Kopieren bereits vorhandener Lösungen weiterkommt oder zumindest glaubt weiterzukommen, eine untergeordnete Rolle findet. Also dieses Wissen, von dem ich rede, ist immer originäres Wissen, ist neues Wissen, ist nicht Wissen im Sinne von bereits vorhanden, nochmal verwertbar, sondern eigentlich ja dieses schöpferische Wissen, wo ich sage, hallo, ich habe da echt eine Idee, wie wir das besser machen können.
Ja, und da sind wir auch bei den Zusammenhängen. Ne? Also mir gefällt die Analogie zur Kunst richtig gut. Und wir benutzen das eben tatsächlich auch häufig in unseren Beratungsausbildungen, zu sagen, naja, wir können zig Methoden lernen, wir können auch Handwerk lernen. Genau. Aber richtig gut Führung zu machen oder richtig gut eine Organisation zu gestalten oder von mir aus richtig gut Politik zu machen, das ist Kunst. Denn hier geht es darum, all diese Elemente auf eine ganz individuelle Art und Weise zu verkoppeln, zu verstricken und daraus etwas zu machen, was auf den jeweiligen Kontext passt.
Deshalb ist es, glaube ich, falsch zu sagen, wir brauchen nur eine individualisierte Arbeitswelt, in der wir völlig abgekopselt arbeiten, außer jetzt in Corona-Zeiten. Da ist das für mich einfach das Gebot der Stunde und der Vernunft. Aber das hat ja andere Beweggründe, andere Motive. Aber im Regelfall wird es so sein, dass ich eigentlich sage, ich brauche ruhige, konzentrierte Arbeitsräume für Wissensarbeiterinnen und Wissensarbeiter, die sich zurückziehen können, denn der Kopf braucht Ruhe und Konzentration. Das ist eines meiner großen Buchthemen übrigens für die Zukunft, mit dem ich mich beschäftigen möchte, die richtigen Rahmenbedingungen dafür, die wir brauchen, um mit dem Kopf auch wirklich produktiv sein zu können, haben wir nicht. Wir haben so merkwürdige, auch ich weiß nicht, woher das in Wahrheit dann kommt, wahrscheinlich aus der Beratungstätigkeit oder aus den Medien, wie so vieles, wo man behauptet hat, wenn die Menschen dann sozusagen immer nur in Gemeinschaftsbüros sind, dann sozialisieren sie sich anders. Naja, das tun sie nicht, sondern tatsächlich ist es so, wenn sie zusammenrücken, kriegen sie Probleme. Sie sind wie ein Stachelschwein. Der Marshall McLuhan, da gibt es eines meiner Lieblingszitate von ihm, stammt aus einem seiner letzten Fernsehinterviews, und das war wirklich ein großer Mann, der ja das globale Dorf nicht nur als Begriff eingeführt hat. Und da fragt ihn der Moderator so nebenbei, Herr McLuhan, wie ist denn das? Die Menschen, die kommen sich doch jetzt näher durch die neuen Technologien, ja? Also das globale Dorf, das elektronische, da wachsen die Menschen doch zusammen, da wird es viel weniger Konflikte geben. Und der McLuhan hat das wunderbar beantwortet, gesagt, nee, wir gehen zurück in die Stammesgesellschaft dadurch, in der die Identitäten gegeneinander kämpfen, weil ihnen alles zu eng wird. Es wird Mord und Totschlag geben. Es ist natürlich hart, ja, aber das ist letztlich im Grunde genommen die Situation, wenn sie zu eng sind, also es ist nicht Mord und Totschlag, aber nur in Einzelfällen, Gott sei Dank. Aber im Großen und Ganzen fühlt man sich ständig bedrückt und völlig eingeengt, weil man nicht in Ruhe konzentriert das tun kann, was man eigentlich tun will, wenn man mit dem Kopf arbeitet. Und da brauchen wir andere Regeln. Ich glaube, dass jetzt mit dieser Hybrid-Technologie ein bisschen Meeting, ein bisschen auch persönliches Kennenlernen, weil die Sensorik das braucht, weil das Zwischenmenschliche braucht auch die physische Begegnung, glaube ich, aber nicht in dem Ausmaß, wie es wir gehabt haben, täglich ins Büro oder auch nur, ich sag mal, jeden zweiten Tag ins Büro, sondern gelegentlich und eigentlich konzentrierte und bessere Arbeitsplätze dort, wo wir leben. Ja, das ist, ich glaube auch, dass wir lernen müssen, den Gemeinschaftsbegriff anders aufzustellen als den Fürsorgebegriff. Und das haben wir in den letzten Jahren stark verwechselt. Der Staat, der sich genauso wie die Firma, wie die Chefs, das Management um jemanden kümmert, ist nicht der Staat, den wir brauchen. Wir brauchen einen Staat, der uns bei der Entwicklung hilft, der uns ermöglicht, das zu tun, was wir für richtig halten, was wir machen tun wollen. Tatsächlich diesen Dienstleisterbegriff nochmal und diesen Ermöglicherbegriff einzuführen, das finde ich immer wichtig. Und eben nicht auch diese Einstellung, wenn ich falle, dann ist sozusagen in jedem Fall jemand da, der mich auffängt, sondern schon dieses Subsidiaritätsprinzip anwenden. Wenn man Hilfe braucht, braucht man Hilfe, dann sollten wir Hilfe viel effizienter geben, als wir das heute tun übrigens. Ja? Wir geben sehr oft nur Pseudohilfe, wenn Menschen wirklich in Not geraten, in physische, materielle oder auch psychische Not. Da wird viel geredet, aber wenig getan. Und umgekehrt sozusagen zu Lasten einer doch sehr ausbordenden Sozialbürokratie, die konkrete Hilfe vielleicht zu etablieren in so einer Situation. Und umgekehrt auch Freiräume zu schaffen, wie ich sie zum Beispiel im Grundeinkommen sehe, wo ich eine gewisse Basissicherheit habe, weil Sicherheit wird eines der großen Themen der nächsten Jahre werden. Grundsicherheit wird ein großes Thema werden. Allerdings in einem völlig anderen Kontext, als wir das bisher gekannt haben. Nämlich nicht mehr diese Vielzahl an Gießkannen, deren einzelne Tropfen die Pflanze nicht mehr nähren, sondern eine solide, überschaubare, verstehbare Rechtsgrundlage, auf der wir weitergehen können und wo wir uns auch überlegen können, was wir wirklich, wirklich wollen und am besten machen können, damit wir anderen am besten helfen und nützen können.
Ja, das war Organisationen entwickeln, der Lea-Podcast für zukunftsfähige Unternehmen. Danke, dass du wieder deine Zeit mit mir verbracht hast. Gefällt dir mein Podcast? Dann würde ich mich riesig freuen, wenn du den Podcast in deinem Netzwerk weiterempfiehlst. Und falls du über Apple Podcast oder Spotify hörst, dann gib uns doch auch gleich 5 Sterne. Das hilft uns enorm dabei, weitere Menschen zu erreichen, denen es auch ein Anliegen ist, eine Welt zu schaffen, in der wir alle gerne leben und arbeiten möchten. Tschüss, bis zum nächsten Mal.